Kader, wir haben eine schöne Runde hier zusammengestellt, mit der wir heute ein bisschen, ich würde sagen, übers Splash reden an einem Ort, den quasi du hier mitorganisiert hast, weil eine Brand, Axe, hier den Leuten auf dem Festival etwas Gutes tun wollte, so muss man es ja mal sagen. Aber du musst mal vorstellen, wen wir haben, damit du, ich mag das, dass du ein bisschen porträthaft jetzt kurz erzählen kannst, wer neben uns sitzt.
Ich finde auch, dass die Runde super ist. Also ich meine, ich fühle mich ja sowieso immer wohl, aber wir haben erstmal hier, hast du ihn gerade schon fast vorgestellt, Matteo Schreiber, der hier für eigentlich Marken auf dem Festival zuständig ist. Er ist der Gründer von Substanz Berlin und er hat sich irgendwie zur Aufgabe gesetzt, dass er Marken auf Festivals bringen möchte und das finde ich ziemlich nice. Und an seiner Seite sitzt Rap-Urgestein Takt 32, der selber häufig schon hier auf dem Splash war und deswegen glaube ich genau weiß, wie das hier alles läuft und wie das hier funktioniert.
Das ist der ganz wichtige Punkt, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, ich weiß es, aber du musst es ein bisschen erzählen. Ich liebe, du bist Künstler. Das heißt, das ist eigentlich ein Job hier, so ein bisschen. Normalerweise und 9 von 10 auf Festivals, wahrscheinlich 99 von 100, gehen rein, an dem Tag, nachmittags kommen sie an, Bühne, wieder raus, vielleicht zum nächsten Festival oder so. Du bist Teil eines Camps, das das Ganze hier zelebriert.
Genau, also wir haben tatsächlich das von Anfang an so gemacht. Also man hat ja beim Splash angefangen auch als Fan. Also ich bin damals wir haben letztes Mal gerechnet mit Richard zusammen, vor 13 Jahren das erste Mal hier gewesen. Und da hat es noch angefangen hier auf diesem Zeltplatz hier drüben. Und dann hat sich das irgendwann auch mit so steigender Rap-Karriere dann irgendwann zu den ersten Auftritten hier gemausert, zu mal 2 Auftritte hintereinander. Und wir haben tatsächlich immer durchgezogen, auch mit Savage, auch mit Bad Moms J jetzt, die haben wir auch in die Tradition mit reingezogen, dass wir tatsächlich hier campen. Also wenn wir hier spielen, wir kommen entweder einen Tag früher oder bleiben einen Tag länger Minimum und ziehen uns dann hier auch alles rein, laufen dann da durch die Menge mit Kapuze oder Basecap ein bisschen verhüllt manchmal oder auch hier über den Zeltplatz nachts. Und wir haben das schon so zur Tradition gemacht, das so als Hip-Hop-Festival mit dem Campen und allem drum dran aufrechtzuerhalten.
Ja, du mit Savage und an der Spitze ist das ganze Camp, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Element dessen, dieses Festival und den Spirit so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit Savage hier mal einmal, ich glaube, wir haben sogar, ich weiß gar nicht, ob wir es gedreht haben oder einfach nur losgelaufen sind, nachts hier über den Zeltplatz, dann sind wir 2 Stunden...
Wo diese Religion gegründet haben.
Warst du auch mit dabei? Bro!
Da war keine Kamera dabei. Da war keine Kamera dabei. Und,
wir sind einfach nur rein, ne?
Ja, Savas war dann sozusagen wie der Rap-Messias, war so Gott des Raps, dann wurden Jünger auserkoren, ja. Es wurden Leute getauft, es wurden Religionen gegründet. Es war sehr, sehr interessant tatsächlich.
Wir sind, glaube ich, am Ende mit einem Mob von bestimmt 100 Leuten
ja,
über ein Festival gelaufen.
Locker.
Und Carla, du bist ja natürlich Teil unseres Teams, aber du hast ja auch, ziehst du es jetzt ja trotzdem durch, aber du hast ja auch ein Leben davor gehabt, was dieses Festival angeht. Beschreib mir mal deinen Blickwinkel. So, du bist ja quasi prädestiniert auch als der Fan, der da jetzt draußen steht und quasi in diesen Favelas campt.
Ja, also ich habe gerade schon mit Takt drüber geredet. Ich bin 2-mal so in den Genuss gekommen, dass man dann doch in der Unterkunft pennt. So. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn man hier in den Favelas unterwegs ist. Also es ist echt, ich weiß gar nicht, mein erstes Splash war auch vor 8 Jahren oder so. Ist anders, so vom Vibe jetzt, würde ich sagen. Ist ja auch einfach irgendwie ganz andere Leute, irgendwie, die jetzt noch hierher gekommen sind. Aber ich habe es ja letztes Jahr dann nochmal wieder probiert. Ja, ich würde nicht sagen, ich mache es nie wieder, aber es war schon echt heavy, weil die Partystimmung da irgendwie, ich meine, 29 ist nicht das Alter, wo man sagt, man kann das nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall schwieriger als mit 20. Aber es ist trotzdem der Vibe, der da mitgeht. Also ich kann keinen Splash machen, ohne hier auf dem Zeltplatz rumzulaufen, selbst wenn ich hier nicht übernachte.
Aber wir brauchen die Experience auf jeden Fall nachher noch. Matteo, du hast hier quasi ja das Ganze zum Beruf gemacht. Hast du aber auch eine Splash-Vergangenheit, die ganz privat ist?
Ja, schon. Wobei ich meistens dann doch auch eher so nicht Favela, sondern Glamp war. So. Also irgendwie eine Mischung dazwischen, um dann doch irgendwie ein bisschen besser zu pennen, aber trotzdem den Vibe mitzukriegen. Ja, voll. Aber ich bin jetzt seit 2017 quasi jedes Jahr. Ja. Aber letztes Jahr zum Arbeiten, davor privat. Aber es ist ja auch ein bisschen ausgefallen wegen Corona. Also.
Ja, das stimmt. Da fehlen ein paar Jahre. Aber jetzt bist du ja auch dieses Jahr zum Arbeiten hier. Und damit fangen wir mal an. Erzähl uns mal bitte ganz kurz, wo wir hier sitzen und was das Ganze eigentlich ist.
Ich würde euch eigentlich, also nee, ihr wart ja eigentlich auch schon hier so. Ja. Vielleicht machen wir später nochmal eine Führung so und das nochmal drehen, weil am Ende ist es ein Videobooth für Besucherinnen. Ne? Also wir haben hier eine fette Kulisse gebaut, die eigentlich nur Musiker kriegen und irgendwie Rapper. 3 verschiedene Musikvideostudios mit 3 verschiedenen Kulissen, so Lebenswelten, Clubbing, Traveling. Shopping, so, also ja. Das, was man halt irgendwie zum Flexen braucht, so, um irgendwie zu posen und zu zeigen, was man hat und sich auch so ein bisschen selbst darzustellen, das wollen wir aus den Leuten so ein bisschen rauskitzeln. Am Ende geht es darum, ne? Also wir machen das ja für AXE, für eine Marke, die will was verkörpern. Am Ende des Tages ist unsere Mission, die wir uns ein bisschen gesetzt haben, jeden Gast, der bei uns reinkommt, von Anfang an, zumindest für die 10 Minuten, die er hier drin ist, sich zu fühlen wie ein Superstar. Ne? Schon auch manchmal schwierig, weil kann nicht jeder performen. So, das heißt, wir haben Kellogg, unser Producer, der steht dann hier, schreit alle an, so, ja, nein, geh dahin, da, der instruiert die schon auch. Ne? Also die kriegen, glaube ich, schon so ein richtiges Gefühl dafür, was es irgendwie heißt. Alle gehen verschwitzt raus und sind so geil, Alter. Also Video war super. Und das machen wir eigentlich hier. Also Leuten die Möglichkeit geben, ein geiles Video zu drehen mit richtig guten Leuten, die das produzieren. Sitzen gerade 4 Leute, machen Nachtschicht, cutten den ganzen Kram. Ne? Ich meine, ihr wisst ja selber, was es bedeutet, Musikvideo zu machen und zu schneiden. Wir machen das hier ja richtig am Fließband. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie ein Video, mehrere Takes, sondern das muss alles sitzen. Jeder hat hier 10 Minuten. Und die ballern halt richtig am Fließband jetzt gerade irgendwie in Stuttgart die Videos runter und trinken irgendwie die ganze Zeit Energy Drinks und müssen irgendwie klackern. Das Ergebnis ist geil, die Leute freuen sich.
Ja, und man nimmt so einfach ein professionelles Musikvideo mit nach
Hause. Ey, voll. Und alle können das halt auch zeigen ihren Leuten. Ne? Also wir publizieren ja in dem Sinne gar nicht das ja auch selber, ne? Sondern es geht ja wirklich schon eher so das Enabling, die Möglichkeit den Menschen geben, einfach mal ein geiles Erlebnis zu haben so und sich wie ein Superstar zu fühlen. Und die teilen das, also wir müssen die noch nicht mal irgendwie anstacheln dazu, die teilen das gerne selber, weil die einfach einen geilen Outcome haben. So,
ne? Ich glaube, das ist auch genau das richtige Publikum dafür, voll, also ganz voll. Ehrlich.
Die feiern das auch.
Da möchte ich mal zu dir, Kada, geh mal dein 20-jähriges Ich zurück oder ein paar Jahre zurück, als du wirklich da drin gesessen hast. Aus deinem Blickwinkel, was passiert denn hier? Ist das etwas, wo du als Gast auf einem Festival Bock drauf hast, reinzugehen, wenn eine Brand quasi so eine Tür öffnet, die mehr ist als einfach nur quasi Essen links und rechts?
Ey, ganz ehrlich, also für mich war hier Zelten und sowas immer Community-Stuff. Und das ist dann natürlich die Leute, mit denen ich dann da bin, aber auch immer die Leute drumherum, die man dann kennenlernt. Und ihr kennt den ganzen Scheiß. Also du bleibst ja nicht alleine, wenn du hier irgendwie für die Musik da bist. So. Und da dann mit der Crew zusammen hier reinzugehen und irgendwie so ein geil produziertes Ding danach mit nach Hause zu nehmen, weil das Handyvideo eigentlich zu verwackelt ist und so. Also ich finde, das ist an sich klar. Hätte ich das gemacht, hätte ich das mitgenommen. Ist einfach eine geile Art und Weise, das hier irgendwie noch zu remembern, anstatt nur am Tisch zu sitzen und Bierpong zu spielen. So.
Da muss man wahrscheinlich auch nochmal den Spirit und den Wert des Festivals, und da kannst du sicherlich noch mal was aus eurer Sicht dazu erzählen. Aber Takt, du hast ja schon angedeutet, kannst du mal den Wert dieses Festivals für die Szene aus deinem Blickwinkel beschreiben?
Ich finde, diese Doku, die jetzt rauskam, hat es auch nochmal ganz gut durchgearbeitet oder so evolutionsmäßig beschrieben. Es war eigentlich immer so ein Festival, was einen gewissen Prestigecharakter erstens für die Artists hatte. Ne? Also wenn du hier aufgetreten bist, warst du halt wer. Also es war auch, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Rap oder so, war für mich auch so, ey, einmal Splash spielen oder so. Das war schon so eine Messlatte. Und ich glaube, für die Fans war es auch so ein Zelebrieren der Kultur auf jeglichen Ebenen. Ne? Also es gab immer auch Graffiti, es gab immer auch irgendwelche Dance-Sachen, es gab so Workshops, Diskussionen, Filme wurden gezeigt etc. Ne? Es war nicht nur, wir lassen die Artists da auftreten und bejubeln die, sondern wir so appreciaten auch so ein bisschen diese Culture. Und ich finde, das hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Das findet auch jetzt immer noch statt. Ich finde, es rückt manchmal ein bisschen in den Hintergrund, beziehungsweise es ist mehr in den Hintergrund gerückt. Also ich habe schon so ein bisschen dieses Gefühl der Kommerzialisierung des Festivals, was ich auf einer Seite verstehe, weil alles teurer geworden ist. Also wir sehen es ja selber, wenn wir Shows spielen oder so, Produktionskosten werden teurer, Budgets für jegliche, sei es der Bühnentechniker oder der Lichttechniker etc. wird teuer, die wollen auch bezahlt werden. Ne? Ich verstehe schon, dass man hier einen gewissen Geldfluss reinbringen muss, aber ich glaube, an ein, zwei Stellen übertreibt man es dann ein bisschen und da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil ich mir denke, ja, okay, da ist es dann nicht dieses, die Brands unterstützen die Kultur, sondern es ist dann eher so, die Kultur unterstützt die Brands, dass die weiterverkaufen können. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, den man an ein, zwei Stellen wieder zurückdrehen muss.
Und Matthäus, das ist ja eine Steilvorlage für dich und das, was du da machst, weil das ist das sensible Feld, auf dem man sich bewegt.
Ja, safe. Also ich vergleiche das auch immer so, um mich rauszunehmen aus der Musik mit so Malenkunst, ne? Irgendwie Bilder. Die brauchen reiche Leute irgendwie, die Bilder kaufen, sonst können sie nicht schaffen. Aber eigentlich ist so Geld und Kunst, hasst sich ein bisschen, braucht sich aber irgendwie auch gegenseitig. Und was wir halt, ich habe halt das Gefühl so, Festivals werden immer mehr so ein bisschen zu Freizeitparks auch. Ne? So, und das passiert viel mehr drumherum. Ich glaube, Besucher erwarten das auch im Zweifel tatsächlich. Wir wissen ja, also Gelände macht um 17 Uhr auf. Das heißt, die sitzen hier auf dem Campsite und entweder die saufen halt oder kriegen halt irgendwas anderes zu tun. So, und deswegen sind wir auch hier als Platzierung, machen nur tagsüber auf. Wenn die Hauptbühne auf hat, sollen die auch irgendwie alle Mucke hören. Wir wollen die gar nicht zu uns ziehen, so, weißt du. Und klar, es ist ein schmaler Grat. Also am Ende macht das eine Marke ja auch irgendwie aus, nicht aus nepotistischen Gründen. Die haben natürlich irgendwie Interessen so und müssen Produkte bewerben und verkaufen. Ich glaube aber, und das ist halt das, wofür wir uns eigentlich immer einsetzen, Zielgruppe bzw. die Menschen, die das erleben sollen, in den Mittelpunkt stellen. So. Und dann wird das, glaube ich, auch cool, weil wir verteilen auch Deos und jeder soll das Deo mal probieren. Weißt du, Black Vanilla ist raus, jeder soll das mal riechen und dann später hoffentlich auch kaufen. Aber am Ende sieht man das hier, also klar, man sieht ein Branding, aber ein Deo steht hier nicht rum. Boah, ne? So, die sollen irgendwas Cooles erleben eigentlich. Ja. So. Und das ist schon, versuchen wir eigentlich schon immer in den Mittelpunkt zu stellen. Weil ich auch ehrlich glaube, nur dann funktioniert das. So. Und Splash oder auch andere Festivals, wie du gesagt hast, ne, alles wird teurer, die brauchen das Geld, die brauchen die Unterstützung aus der Industrie. Aber ich glaube, wenn man sich das halt mit den falschen Partnern macht oder nicht richtig umsetzt, springen irgendwann doch die Leute ab. So, weil es gibt mittlerweile auch andere Festivals, die auch Hip-Hop machen. So, ne? Und wenn das halt nicht real und kredibil ist, wandern ja die Besucher ab und dann hast du zwar viele Marken drauf, aber keine Tickets verkauft, weil die Leute das nicht cool finden. Und ja, und das ist immer ein schmaler Grat, ist immer eine große Diskussion so, aber ich hoffe, dir gefällt das, was wir hier machen.
Hey, voll, so, was ich bis jetzt gesehen habe, nein, also definitiv, also es ist ja trotzdem eine Umsetzung von, sagen wir mal, so einem Hip-Hop-Lifestyle, so ein Musikvideo zu drehen, das können sich auch voll viele da draußen ja nicht leisten oder gar nicht erst vorstellen. So, ne? Also wie gesagt, alles ist teurer geworden, auch für solche Sachen natürlich. Und deshalb finde ich das schon cool, dass es jetzt, ne, ich sag nur, per se läufst du halt übers Festival und du hast halt irgendwie 50 Stände mit riesigen Logos und Marken und so. Und du denkst dir, yo, da wo der Stand ist, war vorher mal noch eine kleine Bühne und da ist nochmal jemand aufgetreten. Ne, das ist halt so dieser Kompromiss, der sich dann da so anbahnt. Ich verstehe das schon, aber mir blutet natürlich als Artist da das Herz. Ne?
Ja, verstehe ich. Aber was wir dann auch so ein bisschen versuchen, so Kellogg, unser Producer, der macht wirklich Musikvideos für Rapper.
Ja, Bombe, also, ja, ich kenne ihn.
Obwohl ich nicht irgendwie ein Werbevideo
brauche. Nein, das ist egal.
So, voll. Wir versuchen da wirklich auch Menschen mitzunehmen, die auch aus der Kultur kommen, um das auch irgendwie kredibil zu machen. So.
Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich finde das total spannend, auch die Diskussion, die darin gerade entsteht. Weil ich aus meinem Blickwinkel denke auch und sehe auch, dass diese Verbindung zwischen Marken und Kultur, das ist das, wo die Zukunft hingehen wird. So. Denn klassisch, das wisst ihr auch alle, wenn früher das keine Ahnung, XY-Brand, Splash gewesen wäre, Name-Dropping oben, wird von oben ganz viel Geld reingeschüttet und bei den Leuten bleibt dann nicht gar nicht so viel da über, außer dass sie eventuell auch diese Marke rumtragen. Und das ist nicht authentisch. Das heißt, der Weg, den ihr geht und der, glaube ich, auch den du beschützen willst, so ein kleines bisschen, muss ja sein, dass Marken verstehen, mit Kultur zusammenzuarbeiten. Kannst du mir kurz mal sagen, ich meine, wir sind ja unter uns, ne? Und stell dir mal vor, da ist ein Kunde, mit dem du sprechen musst. Wie findet so eine Diskussion statt? Hast du das Gefühl, man kann gut darüber sprechen, dass auch Brands verstehen? Ich meine, Axe hat es ja offensichtlich verstanden, dass man den Leuten was geben muss und nicht immer nur quasi ein Logo in die Hand geben, dass sie das hochhalten oder so und ein Produkt?
Also wir machen ja nur Festival so und nur Musik und ich glaube, dadurch ist es schon mal ein bisschen einfacher, das zu erzählen, weil wir sind jetzt nicht eine Agentur, die alles Mögliche macht, sondern also wir kommen aus dem Thema, deswegen hört man uns, glaube ich, erstmal grundsätzlich ein bisschen mehr zu, vielleicht was das angeht, als jetzt irgendwie so. Trotzdem hast du ja oft, und das sage ich jetzt ganz generalistisch, jetzt gar nicht nur auf irgendwie Axe bezogen, teilweise ja im Marketing auch Leute sitzen, die sind dann 60 so, ne? Und die waren vielleicht noch nie auf dem Festival oder das erste Mal oder das letzte Mal vor 40 Jahren, ne? Und das hat sich ja dann auch verändert. Das ist ja nicht mehr nur, also es ist schon schwierig, aber wir versuchen, glaube ich, immer Ziele zu stecken. Erstmal zu fragen, was willst du erreichen eigentlich damit? Worum geht's? Dann nochmal uns mit den Menschen zu beschäftigen, auch die Menschen erklären, die zu dieser Veranstaltung gehen und was sie dort machen, weil wir machen ja auch irgendwie, ne? Gar nicht aus dem Schlager, sondern auch ein Schlagerfestival. So. Und da muss man sich halt schon immer wieder, wir haben halt so Frameworks uns mittlerweile irgendwie aufgestellt, weißt du, bestimmte Denkprozesse, wie man da rangeht, um die Leute zu verstehen, was die feiern, was die wollen. Und halt aber auch dann sozusagen ins Team auch Menschen von außen reinzuholen, die genau aus dieser Kultursparte kommen. Und dann machen wir Konzepte, ey, und es ist nicht so, dass das erste Konzept immer sitzt und abgenommen wird, sondern man schleift dann ein bisschen und muss gucken, wer will was erreichen und das beste Ergebnis irgendwie am Ende des Tages erwirtschaften. Aber ich glaube, Marken haben verstanden, dass ein TV-Spot irgendwie einfach hier zu schalten nicht funktioniert und einfach ein Logo irgendwo zu hängen nicht funktioniert. Ich habe früher so Basketballvereine auch irgendwie beraten und da lebt das ja darüber, ne? Da hat es Banden, große TV-Reichweite, Ausspielung. Da geht es halt um dieses Logo-Placement. Und ich habe manchmal schon noch auf das Gefühl, dass man das erklären muss, dass das hier halt eben kein Stadion hier ist, wo du irgendwie Logos hängst und that's it so, dann nehmen es alle wahr. Sondern du musst halt gucken, dass du ein Erlebnis machst, dass jeder emotionalisiert ist, hier rausgeht und sagt, Alter, das war geil, ich hab's gefeiert und irgendwie Axe hat's gepowert. So. Aber eigentlich sollen die darüber reden, dass sie es gefeiert haben. Und dieses Gefühl zu versuchen, zu vermitteln, auch im Winter in einem Büro sozusagen, wenn man das plant, das versuchen wir einfach immer so. Und manchmal ist Gin dabei oder so, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr hineinversetzen kann in die Situation. Aber ich glaube, Marken nehmen das an. Also die nehmen das wahr, die hören zu und die wollen das ja auch, dass es funktioniert. Ne? Und es bringt, glaube ich, wir sind auch ehrlich. Wir sagen dann einfach, ey, pass auf, ich glaube, das läuft nicht. Wir können das machen, wenn du dir das wünschst, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. So.
Wir brauchen Künstlerwerte-Plädoyer gleich für so ein Festival und den Inhalt davon. Kada, ich will einmal auf den Campingplatz zurück. Ganz simpel, wenn eine Marke kommt und sich auf so einem Campingplatz ausbreitet. Hier ist ja allein schon der zusätzliche Mehrwert, Chris und Deo, damit überlebst du. Aber was ist so dein Spiegel aus den letzten Jahren, so, was wenn sowas passiert? So, ist das der Raum, wo Leute das annehmen?
Ich glaube, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn ich das auf dem Festivalgelände so mitkriege, wie Takt das gerade gesagt hat. Weil ich dann das Gefühl habe, dass das da irgendwie reinfuschen könnte oder so. Aber ich denke mir tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, wenn ich hier die ganze Zeit auf dem Campingplatz unterwegs bin und keine Lust habe, mir 8 Stunden lang in meinem Campingstuhl einen reinzufahren, sondern halt hier langlaufe und gucke, was gibt's denn hier gerade für Sachen, dann ist es vielleicht weniger das, oh, ich sehe jetzt Marke XY, sondern ey, was ist denn hier gerade los? Und wenn das ist, was mir Spaß macht, ja, why not? So. Aber es muss halt richtig gemacht sein, glaube ich. Und es muss halt dann den Vibe catchen, damit ich eben nicht auf meinem Campingplatz sitze und mir so die Zeit vertreibe. So.
Und da komme ich nämlich an, ich bin ja weit weg davon, dass ich hier quasi Zielgruppe für das bin, was hier passiert. Und trotzdem bin ich hier reingekommen und habe mich dabei ertappt, wie ich gedacht habe, okay, das ist klar, smart, Kamera, Bing, Vibe, Sound, ich gehe da rein, okay, ich merke. Und ich habe selber gemerkt, ich ausgeblendet habe, dass das eine Brand ist und am Ende ja, ist ja auch mein Business, ne? Also, merke ich schon und denke mir, okay, schlau gemacht. Was ist der Wertekompass, den man dabei beachten muss, aus Künstler und vielleicht auch aus Festival, aus Kultursicht?
Also ich glaube, wenn das integriert ist, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was du gesagt hast, ihr habt hier 1-2 Leute angestellt, auf alle Fälle, die auch aus der Kultur kommen, so die damit auch zu tun haben. Das respektiere ich immer stark, also das finde ich auch gut, ne? Wenn die Brands sich tatsächlich nicht nur quasi plakativ draufsetzen, sondern sich so ein bisschen damit auseinandersetzen und auch überlegen, okay, wie können wir vielleicht auch auf anderen Ebenen quasi was zurückgeben, weil wir nehmen ja auch was. Ne? Also man nimmt ja die Aufmerksamkeit, man nimmt im Idealfall das Geld auch mit, der jeweiligen Fans oder und man nimmt natürlich auch die Reichweite der Artists mit, ne? Also wie gibt man was zurück? Deshalb finde ich das immer einen wichtigen Ansatz. Und ich glaube, der Wertekompass selbst als Konsument ist einfach zu sagen, yo, fühlt es sich natürlich an oder fühlt es sich so an, als wenn mir quasi was aufgedrückt wird und ich dem nicht entweichen kann, ohne dann quasi eigentlich das zu konsumieren, was ich konsumieren will, nämlich die Musik und die Künstler sozusagen. Ne? Ich glaube, das ist so, wenn eine Brand oder ein Produkt das schafft, quasi ihre Platzierung oder Aktivierung so zu machen, dass da irgendwie ein angenehmer Grad stattfindet, dann ist alles cool. So. Ey, Hip-Hop ist ja auch einfach ein hochkapitalisiertes und ein kommerzielles Ding. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Klar reden wir immer über Hip-Hop-Culture von wegen so KRS-One, Afrika Bambaataa und Peace, Love and Unity. Ja, es waren auch immer Goldchains, es war Hennessy, es waren Chevillon-Lederjacken, es war Call on Sport, Bicaldi, es war alles dabei. So. Und es war auch immer hochkommerzialisiert. Hundertprozentig. Das Ding war nur, früher hatte ich ein bisschen mehr das Gefühl, es war so, die Kultur hat das gemacht und dann haben sich die Marken darüber gefreut, dass die Kultur das selbstständig quasi entdeckt hat. Und jetzt kriegt man manchmal so ein bisschen das Gefühl von wegen so, die Marken setzen sich wie so drauf. Nach dem Motto, die Kultur hätte das selber gar nicht genommen, das Produkt, aber die Marken haben sich da so quasi reingekauft und dann gesagt, jo, das Produkt XY ist jetzt Hip-Hop. Und dann wurde das so gespreadet. Und eigentlich war es ja früher immer anders. Ne? Man hat, keine Ahnung, Hennessy gesoffen oder so, weil er es halt irgendwie Biggie in seinem Video getrunken hat. Und dann war das cool. So. Und dann hat Hennessy sich gefreut und gesagt, geil, wir sind jetzt Hip-Hop. Also ich meine, und ich glaube, wenn man das, wie gesagt, durch so eine Aktivierung wie hier, deshalb finde ich das eigentlich sehr gut, schafft, dann ist es auch wieder ein natürlicher Weg. So.
Und vor allen Dingen, dann kommen wir nochmal zurück, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber wir machen mal 2 Sachen. Das eine ist, wir sprechen mal mit Kellogg's, bauen wir jetzt hier mal ein, dass er mal erzählt, was hier eigentlich für ein Wahnsinn passiert. Kellogg's, bitte als erstes mal kurz deine Geschichte. Du bist Videograf, was hast du bisher so gemacht?
Bin seit 15 Jahren am Start ungefähr. Bin durch Echo da reingekommen, damals 2009. Und keine Ahnung, wo ich anfange. Also, die Bank eigentlich durch, ja.
Ja?
Ja, genau.
Mit wem hast du alles so gearbeitet? Welche Videos müssen die Leute sich jetzt angucken?
Also ich habe mitgearbeitet, oder meinst du selbst directed?
Ja.
Alles Mögliche eigentlich. Von Kalim, Kapi, Capo, Nimo, wie ich schon sagte, also echt einige.
Einmal Deutschrap durchgespielt?
Ja, nein, nicht ganz, aber schon einige auf jeden Fall.
Und dann bist du jetzt hier Teil von einem Team, das schon ganz schön Wahnsinn machen soll, ne? Und das meine ich positiv, weil ich finde es eine krasse Challenge. Als ich gehört habe, du gehst hier rein, machst deinen Kram, dann gibst du das Ding ab und dann schneidet ihr ein Video daraus, ne?
Korrekt, ja.
Erzähl mir bitte, wie läuft das ab?
Also wie gesagt, der Besucher kommt, wird erstmal empfangen, bekommt Klamotten bzw. ein paar Chains, Sonnenbrillen und sowas, kann sich ein bisschen schmücken so gesehen. Dann kommt er in den ersten Raum rein, das wie so ein Club. Und da werden dann durch Animationen, Effekte etc. einfach die Booths so gesehen ein bisschen verschönert. Und in unserer Kamerabooth wird halt gleichzeitig gefilmt, da haben wir ein Kamerateam. Und ja, es geht einfach darum, dass die Leute Spaß haben und da wird der Song von Luciano eben gehört und die Leute tanzen und performen einfach, wie gesagt, wie ein Rapstar.
Das ist die eine Ebene, die sich ganz cool anfühlt. Dann kommt dein Job oder der von deinen Leuten hier. So. Was macht ihr dann?
Das Ding ist, es ist eigentlich so gesehen halb automatisiert. Das heißt also, wir haben zwei Spiegelwände und zwei Kameramänner, die so gesehen gleichzeitig die Kameras bedienen. Und dann kommen sie so gesehen in den dritten Raum, die Besucher. Und dann bin ich halt dann da mit meinem Kameramann. Und dann heize ich die Leute ein bisschen an, schreie die ein bisschen an, dass sie ein bisschen abgehen und einfach das fühlen, weißt du?
Und dann gibt es innerhalb von 24 Stunden das eigene Video für den eigenen Social Media Kanal.
Genau, ja, für den eigenen Social, oder je nachdem, wie sie es halt auch nutzen möchten.
Das klingt cool.
Ja.
Wie kriegt ihr das hin? Weil du hast doch keine Ahnung, wie viele Leute hier reinlaufen. Also,
ja, klar, natürlich. Also wir haben in Stuttgart bei uns im Office haben wir vier Cutter sitzen, die dann natürlich den ganzen Tag, die ganze Nacht arbeiten. Aber ist auf jeden Fall, natürlich ist es eine Challenge, aber es macht doch einfach mega viel Bock, weil du hast so viele verschiedene Charaktere, die hier reinkommen, die wirklich hier auch ein bisschen Scheiße bauen. Und es ist einfach lustig, sich das anzugucken und das macht den Leuten natürlich auch Spaß.
Hast du schon Talente gesehen, von denen du dachtest, du hättest auf jeden Fall, also wer weiß, vielleicht sind ja alles Rapper, die...
Es kommen ja auch viele lokale Rapper, die sagen, hey, können wir Musikvideos drehen, weil die Locations aber auch sehr geil sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, bestimmt.
Ja, ja.
Hatten ja auch schon Anfragen, ob wir hier was drehen können beziehungsweise ob die was drehen können. Also klar, natürlich.
Die Challenge, so ein Video in dieser Schnelle fertig zu kriegen, ne? So als Cutter, ist das ein Ding, das geht easy oder ist das schon auch eine Herausforderung?
Es kommt darauf an, was für Material hast. Weißt du, also wenn du jetzt, keine Ahnung, also ein Durchlauf geht ungefähr 10 Minuten und dann kriegen die Cutter halt eben das ganze Material so etwas vorgeschnitten von uns, von unserem Team hier vor Ort, vom Splash. Und dann denke ich, brauchen die pro Video zwischen 20 und 30 Minuten, machen da die Animationen rein, die ganzen Effekte, gucken, dass es einfach cool aussieht und dann geht das raus.
Hast du schon so mit dem Team darüber gesprochen, ob man das vielleicht auch, keine Ahnung, beim Guinness-Buch für Weltrekorde an...
Könnte man theoretisch machen, natürlich, klar. Es ist ja, wie gesagt, eine einzigartige Sache. So. Ich habe so selber auch sowas noch nie gesehen und deswegen freue ich mich auch, hier gebucht zu sein, das zu machen mit meinem Team. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich hoffe, dass es noch einige Jahre so weitergeht. Weil letztes Jahr war es auch schon extrem geil, aber dieses Jahr wirklich toppt das nochmal. Das ist wirklich cool. Der Stand ist auch doppelt so groß und ist einfach geil.
Womit gehst du hier glücklich raus am Ende? Wann bist du glücklich, wenn der Job abgeschlossen ist?
Ja, wenn alles fertig ist, alle Videos abgedreht worden sind, die Jungs in Stuttgart alles geschnitten haben und wir hier rauslaufen.
Wenn du in die Gesichter guckst, siehst du glückliche Menschen hier?
Ja, auf jeden Fall, oder? Guck mal, alle sind am Lächeln.
Ich meine die Leute, die hier durchgehen.
Ach so, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Klar, ja, doch. Na klar, warum nicht? Oder denkst du nicht?
Ich würde mal ein Video nehmen, wenn ich könnte.
Ja, willst du auch eins machen? Sollen wir eins drehen?
Oh, nee, ich glaube für mich. Nee, Bong, brauchst nicht zu lächeln. Keine Chance. Okay, wir cutten das an der Stelle, mir wird zu gefährlich hier. Danke. Das war Kellogg's, das heißt, wir sehen, was hier für ein Wahnsinn drin ist. Gib mir noch mal ein Gefühl von Feedback, wenn du hier so drauf guckst. Es wird ja voll angenommen. Ich muss auch sagen, ich glaube, wir kommen auch Werte. Kompass-technisch vielleicht auch noch in der Hip-Hop-Zeit. Das Splash war vor der Corona-Zeit ein anderes, als es nach der Corona-Zeit war. Und jetzt haben wir hier auch eine Generation, die natürlich sich alle selbst expressen wollen. Und die wollen, Luciano ist hier der Song, die wollen alle sein wie Luciano. So.
Voll, das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut so.
Und genau, das ist das, kriegt ihr das Feedback? Also kommen hier alle Leute rein und flexen ab?
Safe. Und tatsächlich auch die schüchtern sind am Anfang, Wir haben das ja extra auch so gebaut. Ne? Also wir haben so drei Studios. Das erste ist, da ist kein Mensch drin. Da ist quasi alles dunkel, nur ein Kameraobjektiv. Du siehst niemanden außer dich selbst, um reinzukommen. Ne? Das wird so angeleitet.
Ja, über da bin ich Stream, auch locker geworden. Da
dass
ich
dann du angefangen. So reinkommst, nicht irgendwie so Pressure hast. Dann das zweite Studio, da passiert schon ein bisschen. Also das erste ist super clean, da passiert nicht so viel. Das zweite ist, passiert schon ein bisschen mehr. Du hast Sachen, die du anfassen kannst, so, die werden warm. Und dann kommen die, das dritte, wo wir gerade sitzen, das größere. Und dann kommt Philipp und feuert die. Und dann sind die heiß, so, weißt du, dann sind die richtig geil da. Und dann kommen die da raus und ich zitiere eigentlich da immer, wenn man so nach, wie nehmen es die Leute an, fragt, so einen Typen, den haben wir irgendwie durch Zufall dann gefilmt auf Kamera, dann kam so raus, Alter, ich habe mich gefühlt wie ein Rapper. So, und das war halt, weißt du, das war so, das macht voll Freude, wenn ich das so dann fühle und dann sehe, so was, geil, Alter, genau das wollen wir, so, dass der so raus.
Genau, deswegen glaube ich auch, dass das hier richtig ist, weil ganz ehrlich, wie oft ist man auf dem Splash unterwegs und die Leute denken, sie sind jetzt die Nächsten, was auch immer, weil dann irgendwie, also, das manchmal ist es valide, dass dann irgendwelche spontanen Battles da passieren oder keine Ahnung was, das passiert ja ständig hier.
Ey, auf dem Platz. Tag selber hat hier so angefangen mit, ich gehöre genau, auf die Bühne
und sich dann da drin quasi befeuern zu lassen, so, und dann hier auch noch das Video zu, also es ist ja, hier sind ja Leute, die jetzt nicht sagen, oh Gott, nee, das könnte ich niemals, so, sondern es sind ja sehr viele, die das
uns, ob die dafür zahlen müssen. Ne? Also ich glaube, das ist auch immer so eine geile Messlatte, wenn jemand vor der Tür steht, dem wir eigentlich was schenken wollen und der fragt, muss ich dafür bezahlen? Ne? Also das zeigt schon so, okay, das hat irgendwie einen Wert für die auch. So, weißt du? Und das ist dann schon cool, tatsächlich, wenn man das dann so happy people einfach hier raus ist. Ich stehe da manchmal so vor der Tür, schau mir so an, wie die rauskommen. Und sind halt smilen einfach alle. Ich jetzt nicht, ich habe gestern durchgemacht, so, aber...
aber auch den Punkt möchte ich nochmal ansprechen. Festival und das die Veränderung dessen. Das hast du ja auch als Künstler auf der Bühne, glaube ich, am eigenen Leib in den letzten Jahren auch gespürt. Ne? Du selber auf der Bühne, mit KünstlerInnen gemeinsam auf der Bühne. Was kannst du beschreiben, wie sich das verändert hat, dieses Publikum über die letzten Jahre?
Also was mir dieses Jahr krass aufgefallen ist bei den 5-6 Festivals, die wir jetzt durch haben, ist, die Leute sind nicht mehr ganz so hemmungslos wie früher. Also ich glaube, es liegt zum einen Teil daran, weil wirklich alles gefilmt wird. Ja. Deshalb ist diese Unreleased-Show hier so geil gewesen. Ist ja auch von Berliner Jungs hier, von Frusta ja. Und so. Dass die Telefone abgeklebt werden und die Leute wirklich so ein bisschen im Moment leben. Die machen das ja dann auch so, ne? Die machen dann so eine Nachbearbeitung, die filmen selber alles, also die Veranstalter stellen danach das Video online. Das heißt, du hast auch nicht das Gefühl, oh, ich habe jetzt irgendeinen fotografischen oder videografischen Moment verpasst, den ich nicht festhalten konnte, sondern ey, der Content ist dann da, mach dir keine Sorgen, genieß einfach die Show. Und das Krasse da ist, merkst du, die Leute hören viel mehr zu, lassen sich viel mehr gehen. Bei diesen großen Bühnen habe ich das Gefühl, die Leute leben erstens massiv in ihrem Telefon, gucken sich die Shows gar nicht mehr an. Ne? Und es ist ja auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass du einfach eine Sache anders wahrnimmst, wenn du die durch dein Telefon betrachtest. So. Definitiv. Und es ist so ein bisschen, die Leute hören aber auch mehr zu. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, bei Shows jetzt, die Leute stehen da und hören sich tatsächlich an, was gesagt wird. So.
Anstatt abzugehen.
Ja, ja. Okay. Also was auch cool ist, ist auch in Ordnung, ist nur ein ganz komischer Wandel irgendwie gewesen. Früher haben sich die Leute die Köpfe mehr eingeschlagen, es gab viel mehr Moshpits bei verrückten Situationen. Irgendjemand singt einen Song über seinen verstorbenen Vater irgendwie in einem Minor-Chord mit Violinen-Streichersample und Leute starten Moshpit einfach, weil es einfach Splash war. Und jetzt ist es so ein bisschen gediegener geworden, fast schon, würde ich behaupten wollen.
Ja. Und was ist dein Blick so auf das Gelände hier? Hat sich eine neue Generation entwickelt?
Ja. Voll. Also, und das ist ja auch nicht schlimm. 0,0. Also gar nicht. Aber 0,0. Es ist irgendwie, ja klar, mit der Pause, mit Corona und so war dann irgendwie ja 2-3 Jahre nicht. Und dann war ich ja mit der Arbeit hier, deswegen habe ich das nochmal ein bisschen anders wahrgenommen. Und als ich dann letztes Jahr privat wieder hier war, habe ich schon gedacht, das sind andere Leute. Also wirklich, weil die halt 5 bis 8 bis 10 Jahre jünger sind als ich. Und ich weiß nicht, man klingt dann immer so wie die Hip-Hop-Omi, aber irgendwie, wir haben da gerade schon drüber geredet, ich fand es dann halt manchmal ein bisschen schwierig, dass dann irgendwie das Zelt neben mir halt die ganze Zeit Hardstyle gepumpt hat und ich halt so dachte, ey, früher war laute Musik auch okay, aber dann lief da halt, keine Ahnung, Savage oder was auch immer und man hat mitgerappt so. Deswegen, da ist irgendwie der Fokus noch ein bisschen mehr auf Party, habe ich das Gefühl, hier auf dem Campingplatz, was ja auch fein ist. Aber ja, das ist definitiv eine ganz andere neue Generation, die aber halt auch einen anderen Vibe mitbringt. So. Also es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Es ist nur irgendwie nicht vergleichbar, würde ich sagen, mit dem, was ich vor 10 Jahren hier erlebt habe. So.
Und Ax hat ja mit Luciano einen Künstler aus der Hip-Hop-Kultur genommen. Damit seid ihr auf Hip-Hop-Festivals unterwegs oder nicht nur Hip-Hop-Festivals?
Ein in Österreich, was quasi so eine Mischung aus Pop und Hip-Hop ist. Oder wollten wir das ausprobieren? Wie funktioniert das auch bei Leuten, die so quasi teils Hip-Hop sind, teils nicht? Mhm. Aber ansonsten machen wir eigentlich nur, also nicht nur eigentlich, wir machen nur Hip-Hop-Festivals. Da sind jetzt auf dem Frauenfeld als nächstes, fahren dann auf Zeros nach Hannover, fahren dann zum Frequency, das ist quasi so dieses Mischfestival in Wien. Und dann machen wir nochmal einen Abschluss, Delta Festival in Frankreich. Ja, genau. Also eigentlich nur Hip-Hop. Aber was ich vielleicht noch dazu noch sagen wollte, weil das nämlich auch war, so, ne, also ich war in der Schule, so Agro gehört, Bandana getragen, fette Baggy Pants und so. Und ich habe das Gefühl, so dieses im Style, sozusagen klamottentechnisch, ist das nicht mehr so, dass man in der, sozusagen sich so darstellt, dass man nur aus dieser Kultur kommt. Das spiegelt sich wieder in der Mucke, die Leute auf dem Campingplatz hören und so. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen durch Instagram und Social Media so ein bisschen gleichgeschalteter, weil alle irgendwie nur das sehen als Vorbild und nicht mehr irgendwie einmal, weißt du, so ein Ding irgendwie lesen, wo sie das dann, also ich weiß nicht, nehme ich zumindest so wahr, weißt du, dass alle so einfach gleichgespült sind, weil alle sehen nur Insta-Fotos und alle sehen same aus und so, und dann kann man gar nicht sich mehr so selber expressen über den Stil, wie das früher so war. Bei uns gab es die Punker, die Rapper, die Rocker, weißt du, die Goths, und jeder hatte so, war so eine Klasse, so ein Cluster für sich. Das gibt's eigentlich heute gar nicht mehr.
Das überschneidet sich auch viel.
Same so mäßig, ne? So.
Was ich an sich aber gut finde, ne? Also ich finde das überhaupt gar nicht so schlimm oder schlecht, weil viel ja auch so Hand in Hand gegangen ist eine Zeit lang und diese Abgrenzung vielleicht gar nicht so schlau war. Für mich ist es nur halt, wenn du mit diesem, und deswegen meine ich Hip-Hop-Omi, wenn du halt hierher kommst, weil du denkst, hier sind nur Gleichgesinnte, und mit Gleichgesinnte meine ich, hier läuft nur die Musik, die ich auch feiere, und hier sind die Leute nur so drauf, wie ich auch drauf bin. Dann habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, dass das jetzt durch dieses Durchspülen, wie du es glaube ich genannt hast, einfach nicht mehr so ist. So. Und das, ja, ist einfach nur eine Feststellung. Ist halt nicht mehr dieses, ich komme hier an und ich weiß, überall läuft genau das, worauf ich Bock habe und so.
Das wäre ja im Prinzip auch schon meine Abschlussrunde gewesen, so Einschätzungen zu bekommen. Was glaubst du, wo entwickelt sich das Publikum, wenn du hier in die Favelas guckst, wo entwickelt sich das Publikum hin? Wo entwickelt sich so ein Festival denn? Hast du das Gefühl, dass dieser Hip-Hop-Kern bei dem Festival gehalten werden kann?
Weiß ich nicht. Also würden wir jetzt über andere Festivals wie zum Beispiel die Tape-Fabrik reden? Ja. Splash? Weiß ich nicht. Weiß ich aber auch gar nicht, ob es das muss.
Das hängt halt, glaube ich, echt mit dem Booking zusammen. Ne? Ja. Also ich glaube, ich verstehe das auch. Es ist eine schwierige Zeit auch für Festivals. Es gab einfach ein riesiges Überangebot. Und man hat gefühlt, an jeder Ecke war irgendwie ein Festival. Und ich verstehe auch, warum Splash teilweise Acts bucht, weil sie sagen, ja, wir buchen die jetzt, weil die verkaufen uns nochmal 2.000, 3.000 Tickets an der Stelle, obwohl sie eigentlich per se gar nicht in die Kultur so reinpassen. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht so super engstirnig und jetzt hier Hip-Hop-Fraktionen und alles, was nicht 90 BPM ist, darf hier nicht spielen. Sondern, aber es wurde ja hier, gab es ja auch Acts, da wurde einfach, wir haben darüber geredet, da lief einfach Hardstyle. Aber ich meine, das ist okay, es ist cool, es ist eine berechtigte Musik, ein berechtigtes Musikgenre. Aber muss das auf dem Splash stattfinden? Ich weiß es nicht. So, dafür gibt es ja andere Festivals noch, aber die wurden halt gebucht, damit man nochmal 2.000, 3.000 Tickets mehr verkauft, was ich wiederum auch verstehe. Aber dann ziehst du dir halt auch Publikum an. Die 2.000, 3.000 stehen dann halt bei, keine Ahnung, bei irgendeinem Ami-Rap-Act oder bei einem Savage oder so dann da und fühlen das vielleicht nicht so. Ne? Und ich finde, da beißt man sich so ein bisschen in den eigenen Schwanz.
Ja, ich fand ganz interessant, gestern Shirin David, wir sind hier an einem Freitag, nehmen hier auf, und dann spielt sie Atemlos.
Oh, das war auch ein Moment, da weiß ich auch noch, wie ich da saß und dachte so, hui, alles
und, klar. Und ey, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich habe auch gedacht, aber ich habe letztes Jahr auch gedacht, als Otto Walkes auf dem Splash auf einmal auftaucht durch Friesenjung. Aber irgendwie ist es geil, dass dieses Festival am Ende dafür sorgt, dass diese Welten hier auftauchen.
Ey, und das ist ja auch cool. So vereinzelt finde ich das ja auch cool. Ne? Ich frage nur ein bisschen, ob das eine Hauptbühnenpolitik ist. Also verstehst du, was ich meine? Es war ja früher auch immer so, irgendwie nach 23 Uhr oder 0 Uhr gab es hier noch miese Elektropartys. Ja. Keine Ahnung, Drunken Masters, sonst irgendwer hat aufgelegt und so. Ja. Oder es gab auch Schlagerpartys. Oder Splash hat ja auch immer Reggae gehabt und so. Ne? Obwohl ich das wahrscheinlich mehr so mit Hip-Hop zählen würde als so Elektro. Aber das ist auch alles cool. Die Frage ist, platziert man das auf einer Hauptbühne oder platziert man da halt einen Hip-Hop-Act auf die Hauptbühne und lässt quasi so einen Hardstyle-Act oder so vielleicht um 0 Uhr oder 1 Uhr spielen? Das heißt, die Leute können sich das so als Zusatz dazu buchen. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Hauptbühne ist bei einem Hip-Hop-Festival auch für Hip-Hop-Acts da.
Sollte man meinen.
Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Weg, in dem sich das Festival, also sowas wie das Splash, insgesamt bewegt. Auch mit dem Markt, den ihr links und rechts habt. Auch wenn wir jetzt quasi mittendrin sind, aber kannst du schon dein erstes Fazit, aber zumindest in dieser Kooperation ziehen, ob ist die richtige Entscheidung war, für AX das zu machen, was hier so passiert?
Safe.
Ja?
Glaube, also ja, so in einem Wort glaube ich schon. Ich bemesse es, wie gesagt, ich stehe vor der Tür, schaue mir die Leute an, die rausgehen. Wenn die happy sind und einfach, was sie sagen, geil, Alter, ich habe es gefühlt, dann haben wir eigentlich was richtig gemacht. Ich habe gestern Nacht noch die ersten Ergebnisse gesehen, die cutten jetzt gerade noch. Die Idee ist quasi nach 24 Stunden immer die Videos rauszuballern.
Aber ich bin happy, also es funktioniert super. Klar gibt es so, ne, Kleinigkeiten, die man noch irgendwie schrauben kann, aber wenn die Leute happy sind, bin ich es auch und das Ergebnis sieht gut aus. Voll, auf jeden Fall. Also würden wir wieder machen, glaube ich.
Und ich wollte gerade sagen, und der entscheidende Faktor ist, bei das Festival verändert sich vom Publikum, das Booking, finde ich auch, muss ein bisschen darauf aufpassen, dass es irgendwie diesen genau. Kern vielleicht behält,
trotzdem
mit der
behalten.
Zeit geht.
Ja.
Gehen hier ständig Leute raus, die am Ende hier ein Hip-Hop-Video gedreht haben, durch und durch. Ne?
Ja, voll. Ja. Oder wie meinst du?
Ja, ich meine, dass jeder von denen, der hier rauskommt, der ist hier halt, der ist voll Hip-Hop, der
voll.
Hier,
ja,
hier rauskommt und ein Video gedreht hat. Voll. Was sie so sein wollen wie die Rapper. Und das kann Luciano sein, im Zweifel kann das auch ein Song von dir gewesen sein, mit dem man das gemacht hat am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist das, was dieses Festival hat und was es, finde ich, auch beschützen muss. So. Und wenn dann, und das ist halt mein letztes Plädoyer dazu, so auch Agenturen wie du dafür sorgen, dass Räume geschaffen werden, in denen man sich auf Augenhöhe trifft, in denen Künstler, in denen Fans alle gemeinsam mit diese Kultur feiern können. Ich glaube, dann sind wir da trotzdem auf dem richtigen Weg, denn du wirst das nicht verändern können und wahrscheinlich auch nicht dürfen, weil das wiederum auch immer der Motor dafür ist, dass Kultur sich weiterentwickeln kann, weil du Räume schaffst. Ne?
Voll.
Sind wir uns da einig?
Das kann ich so unterschreiben erstmal.
Ich glaube, da habe ich ein gutes Schlussplädoyer gemacht, ne? Oder? Dann sage ich danke. Danke dir, ich fange hier vorne an
danke
für die kleine Runde und aus der Luft. Das war unser kleiner Austausch hier an diesem Stand von Axe. Ihr werdet 100.000 Videos davon draußen sehen und vielleicht habt ihr selber eins gemacht. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen erzählen, was die Gründe dafür sind. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.